Ja, so hört sich das an, wenn in Anime-Pornofilmen Frauen vergewaltigt werden. Das gibt's im Netz. Das ist ja berühmt dafür, auch für die speziellsten Interessen Angebote parat zu haben. Nie war es schließlich so einfach, sich weltweit zusammenzufinden und sich über besondere Fetische und sexuelle Fantasien auszutauschen. Das ist eine Errungenschaft einer liberalen Gesellschaft, in der Menschen sich, solange sie sich an die Gesetze halten, sich frei entfalten dürfen und auch sollen.
Doch natürlich gibt es auch immer wieder Grenzgebiete, Graubereiche, bei denen das Recht nicht so richtig zu rechtens oder moralisch passt. Möchte. Ein Beispiel dafür ist das Studio FOW. Sie produzieren animierte Pornofilme, in denen Frauen, meist bekannte Helden aus Videospielen wie Lara Croft, von Monstern, Zombies oder anderen Figuren mit übergroßen Tentakeln missbraucht, vergewaltigt und gebrochen werden. Finanziert werden diese Filme über Crowdfunding von einer treuen Fangemeinde.
Die Spielejournalistin Nina Kiel hat dazu recherchiert und einen langen Artikel geschrieben und wir haben mit ihr gesprochen. Unsere erste Frage, was weiß man eigentlich über dieses Studio FOW? Wer arbeitet da? Wo hat diese Firma ihren Sitz und seit wann gibt es sie?
Das Studio gibt es seit 2014 und hat angefangen mit zwei Personen, die dann diesen Tomb Raider-Vergewaltigungsfilm erstellt haben. Und nachdem der so erfolgreich war, haben die sich noch mehr Leute in ihr, Studio geholt, das allerdings als Studio gar nicht existiert in einem Raum, sondern über die ganze Welt verteilt ist. Und man weiß auch nicht genau, wer dahinter steckt, denn alle Beteiligten verbergen sich hinter Pseudonymen.
Das ist also ein bisschen undurchsichtig, was mich zur nächsten Frage führt. Dieses Animationsfilmstudio, das hat sich ja einen ziemlich speziellen Fetisch ausgesucht, wenn man es mal so ausdrücken will. Es lässt animierte Protagonistinnen von Monstern vergewaltigen und missbrauchen. Ist das denn überhaupt legal, das so explizit darzustellen?
Da muss ich zunächst was klarstellen, und zwar, dass das nicht der einzige abgebildete Fetisch ist. Genau dieser Fetisch wird überwiegend in den großen Produktionen des Studios dargestellt und auch nicht in allen. Also in Lara in Trouble zum Beispiel, dem Tomb Raider-Film, wird Lara Croft von menschlichen Männern vergewaltigt, nicht von Monstern. Es ist nur einer von diversen Fetischen, die vom Studio bedient werden. Was die Legalität betrifft, spricht zunächst nichts dagegen, denn die dargestellten Frauen sind ja fiktive Personen. Also sie empfinden in der Situation nichts, es werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt und alle abgebildeten Personen gelten als über 18 Jahre alt.
Trotzdem ist das ja nicht so einfach. Es gibt ja so einen vergleichbaren Fall mit animierten Kindervergewaltigungen. Ich kann mich an einen Fall in Schweden. Da wurde so ein Journalist, der sich damit beschäftigte, beziehungsweise die in seinem Besitz hatte, in zwei Prozessen verurteilt und erst in der dritten Runde freigesprochen, eben weil keine Kinder direkt zu Schaden gekommen sind. Also so ganz eindeutig scheint es nicht zu sein, oder?
Genau, das ist ein großes Problem, vor dem das Studio steht. Der Schöpfer bzw. Produzent sagt eigentlich selbst, anything legal is out of the question. Die Frage ist halt nur, gibt es da nicht irgendwelche Grauzonen? Was genau gilt denn als illegal und was nicht? Und bislang ist man unbehelligt geblieben, aber gerade bei den drastischeren Vergewaltigungssituationen und bei den jünger aussehenden Charakteren ist es ein schwieriger Fall.
Wer ist das Publikum? Wer möchte sich anschauen, wie starke Frauen, Heldinnen, die sich in den Spielen in Zombie-Horden, in jeden Kampf, in jede Schlucht abseilen, in den Filmen gefangen, gefesselt, gedemütigt und vergewaltigt werden? Und das ja von Menschen zum Teil, aber eben auch von Tentakelmonstern und Werwölfen.
Interessanterweise wissen die Schöpfer das selbst nicht. Also ich habe explizit danach gefragt und mein Interviewpartner meinte, man hat keine Ahnung, man gehe eigentlich nicht davon aus, dass man überhaupt eine klar definierte Zielgruppe habe. Und das ist ja etwas, was Fetische auszeichnet. Sie können prinzipiell Leute ansprechen aus unterschiedlichsten Altersklassen, unterschiedlichster Geschlechter, unterschiedlichster Herkünfte. Und bedingt durch die Anonymität des Internets und auch der Kommentarbereiche kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wer diese Filme eigentlich schaut.
Das ist ja alles sehr anonym. Auf der anderen Seite haben ja diese Filmemacher eine ziemlich treue Fangemeinde, die sich auch regelmäßig zu Wort meldet und die sich auch einbringt und das Ganze mitfinanziert über diese Crowdfunding-Plattform Patreon. Finanziert sich dieses ganze Modell und die Fans geben sich auch mit eigenen Ideen und konkreten Vorschlägen in diesen Produktionsprozess wohl ein, also wollen also auch ihre eigenen sexuellen Fantasien da verwirklicht sehen. Was ja ein bisschen überraschend ist, ist, dass die Macher zumindest behaupten, da sei eine ganze Menge Frauen auch in diesen Foren besonders aktiv. Das kann man ja wahrscheinlich nicht richtig nachvollziehen. Aber wenn man davon ausgeht, dass das jetzt stimmt, gibt es denn dafür eine Erklärung?
Zunächst mal ist das ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dass es eine Behauptung ist. Also man kann es nicht nachvollziehen. Ich bezweifle, dass die Schöpfer es selbst nachvollziehen können, dieser Filme, denn bedingt durch die Anonymität kann man diese Daten ja gar nicht richtig erfassen. Genau. Was aber den grundsätzlichen Reiz sexueller Gewaltszenarien auf Frauen betrifft, ist der durchaus bekannt. Bei so drastischen Darstellungen wusste ich zum Beispiel noch nichts davon. Aber man hat ja zum Beispiel am riesigen Erfolg von 50 Shades of Grey gesehen, dass Frauen sich durchaus für sexuelle Gewaltfantasien und Machtungleichverhältnisse interessieren, selbst wenn die problematisch sind.
Womit wir ja auch noch ein bisschen mehr bei der psychologischen Bewertung dieser Filme sind. Du hast mit Sexualtherapeuten und auch Psychologen gesprochen, weil es hier ja vor allem um sexuelle Gewaltfantasien geht. Sind denn die Fans solcher Bilder dann auch in der Wirklichkeit, sage ich mal, der Gewalt zugeneigt?
Solche Rückschlüsse sollte man auf keinen Fall ziehen, weil es erstens keine gesicherten Daten dazu gibt und zweitens ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, was die Wirkung solcher Filme betrifft. Zum Beispiel die Medienkompetenz einer Person, ihre bisherigen Sexualerfahrungen oder auch das soziale Umfeld. Man weiß also nicht mal, ob überhaupt Inhalte wie diese irgendeinen Effekt auf Menschen haben, der langfristig anhält.
Du zitierst ja auch in diesem Artikel, den du geschrieben hast, zu diesem Thema einen Sexologen, Sexualpädagogen, Wolfgang Kostenwein vom Österreichischen Institut für Sexualpädagogik. Und der sagt, beispielsweise können Personen, die eine hohe emotionale Beteiligung benötigen, um eine genitale Erregung zu erreichen, über starke affektive Inputs von sexualisierten Gewaltdarstellungen eine sexuelle Erregung wahrnehmen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe mich gefragt, dann kann man halt einfach sagen, die sind so abgestumpft, dass sie besonders harte Impulse brauchen, um erregt zu werden. Und dann ist das auch in Ordnung, dass sie sowas gucken? Oder wie muss ich das verstehen?
Das ist ein Rückschluss, den ich nicht ziehen würde. Denn manche Menschen sind von Grund auf mit dem Bedürfnis versehen, stärkere sexuelle Reize wahrzunehmen, damit sie Erregung empfinden können. Und das ist nicht unbedingt eine Entschuldigung dafür, dass man immer härtere Inhalte produziert. Vor allem sollte man vorsichtig sein, diese Menschen dafür zu verurteilen, denn sie können nichts dafür. Wie aus dem Artikel auch hervorgeht, beziehungsweise aus den Interviews, widersprechen diese Erregungsmodi sogar oft dem persönlichen moralischen Empfinden. Also eine Person kann das Gesehene eigentlich verurteilen, aber der Körper reagiert trotzdem darauf.
Vielleicht abschließend nochmal die Frage, du beschäftigst dich ja viel mit Frauenbildern und Sexualität, Sex in Spielen. Wie bewertest denn du diese Darstellung von Gewalt und Demütigung gegenüber Frauen als Animation?
Und zwar denke auch ich, genauso wie die Schöpfer dieser Filme, dass Animationsfilme und auch Spiele einen sicheren Raum bieten können, um Fetische darzustellen und für sich zu ergründen. Auch Fetische, die vielleicht gefährlich sind und die man in der Realität nicht erleben kann. Das finde ich gut. Was aber problematisch sein kann, ist zum Beispiel der Umgang mit diesen Inhalten, weil ich bei den Nutzern immer wieder beobachtet habe, dass sie sehr unreflektiert damit umgehen. Dass sie also diese Darstellungen einfach feiern und sich nicht fragen, ob die wirklich so moralisch in Ordnung sind. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, die wir ja gerade schon aufgeworfen haben, wo die moralischen und auch rechtlichen Grenzen liegen. Die sind halt nicht immer so klar definiert und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass man sich kritisch mit diesen Filmen auseinandersetzt. Und letztendlich habe ich als Spielejournalistin und auch als Spielerin ein Problem damit, dass man sich ja vor allem starke weibliche Charaktere aussucht und diese bewusst bricht. Man sucht sich also die Identifikationsfiguren von Spielerinnen aus und unterdrückt sie ganz bewusst, also ändert die Wahrnehmung dieser weiblichen Spieler vielleicht, wenn sie diese Inhalte sehen. Und dadurch wird die Spielszene auch wieder als männliches Refugium markiert und zurückerobert. Also man kann das durchaus als Versuch sehen, Videospiele doch als typisch männlich zu markieren, wie sich zum Beispiel auch in den Fanarts von diversen Spielen zeigt.
Aus meiner Sicht ein sehr, sehr zwiespältiges Thema. Die Spielejournalistin Nina Kiel über animierte Pornofilme, in denen Computerspielheldinnen in Vergewaltigungsszenen gezeigt werden.